Guten Tag, Herr Finn.
Guten Tag.
Am Mittwoch erst wurde Assad erneut für 7 Jahre zum Präsidenten vereidigt. Soll das den Bürgerkrieg besänftigen oder ist das alles nur Fassade?
Die neue Vereidigung von Assad führt natürlich seine Politik weiter, dass er versucht, sich als den einzigen legitimen Führer in Syrien zu präsentieren. Er versucht, sich darzustellen als einen demokratisch legitimierten Präsidenten, der im Prinzip alles tut, um gegen den Terrorismus, gegen bewaffnete Kräfte im Land vorzugehen, während er auf der anderen Seite gleichzeitig derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, dass die Lage militärisch in Syrien überhaupt so eskaliert ist und dass radikale Islamisten wie von ISIS beispielsweise überhaupt so stark werden konnten. Das heißt, auf der einen Seite spielt Assad nach außen, dass er gegen ISIS auftritt, dass er versucht, das Land zu vereinen und eine legitime Herrschaft aufrechtzuerhalten, während er auf der anderen Seite ganz stark davon profitiert, dass es diese Radikalen gibt und in der Vergangenheit durchaus auch nicht immer sonderlich aktiv war, wenn es darum ging, deren Einfluss zu reduzieren.
Wie ist denn die aktuelle Lage im Land unabhängig von den Wahlen?
Ganz unabhängig von den Wahlen ist die Lage relativ kompliziert in verschiedenen Regionen, sehr unterschiedlich. Teile des Nordens und des Ostens werden von ISIS kontrolliert und sind Teil des inzwischen grenzüberschreitenden Kalifats, das al-Baghdadi ausgerufen hat als Kalif, der dort den Islamischen Staat errichten möchte. Dort wird die Zivilbewegung und die Zivilbevölkerung stark drangsaliert und unterdrückt, ja, von den Dschihadisten, die dort eine ganz radikale Form der Scharia einführen und im Prinzip wollen, dass die Menschen so leben wie vor 1400 Jahren. Im Nordosten, der von Kurden hauptsächlich geprägt wird, gibt es sowas wie eine kurdische Selbstverwaltung, die dort unter relativ guten Bedingungen leben können, die dort eine gewisse Stabilität erreicht haben, aber gleichzeitig bedroht werden durch Angriffe von außen, zumal auch wieder von ISIS. Es ist so, dass ISIS keineswegs eine Oppositionskraft ist, die gegen die Regierung von Assad vorgehen würde, sondern eher gegen andere oppositionelle Gruppen, wie beispielsweise die kurdische Selbstverwaltung, vorgeht.
Sie haben die ISIS jetzt gerade schon angesprochen. Ende des vergangenen Monats hat die ISIS Teile Syriens zu einem Kalifat erklärt. Was für Auswirkungen hat es denn auf die sowieso schon zahlreichen Akteure in diesem Konflikt und vor allem auch auf die verfeindeten Positionen?
Das macht die Position von ISIS natürlich nochmal deutlich stärker. Für ISIS ist das recht attraktiv, jetzt zu versuchen, einen transnationalen Staat, einen eigenen islamischen Staat auszurufen, weil das dazu führt, dass ISIS ja eine gewisse Legitimität bekommt und damit auch nochmal bei Unterstützern, bei globalen Dschihadisten damit werben kann, dass sie es als Einzige schaffen, ja, sowas wie das Kalifat, wie den islamischen Traumstaat wiederzuerrichten und den wiederherzustellen. Das heißt, für ISIS ist das erstmal sozusagen ein ganz starker positiver Imagegewinn, während es auf der anderen Seite den bestehenden Konflikt mit den anderen Rebellengruppen, mit der kurdischen Selbstverwaltung, aber auch mit der Freien Syrischen Armee, die so als die gemäßigten Rebellen gelten, und erst recht mit der Zivilbevölkerung und der Zivilgesellschaft in diesen Gebieten, die von ISIS kontrolliert werden, nochmal eskaliert, weil die natürlich keineswegs akzeptieren können, dass aus dem Umsturz, den sie geplant hatten, gegen die brutale Diktatur von Assad, jetzt eine brutale, religiöse Diktatur daraus entsteht, die wiederum die Menschen unterdrückt.
Ziel der Initiative Adopt the Revolution ist es ja, die Zivilbevölkerung zu stärken. Wie genau muss ich mir das vorstellen?
Adopt the Revolution arbeitet landesweit in Syrien mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Projekten zusammen, die vor Ort auf ganz kleiner Ebene versuchen, die lokale Lebensbedingungen zu verbessern und dort eine demokratische Teilhabe zu ermöglichen und dort mit kleinen Projekten eine Zivilgesellschaft erstmal zu ermöglichen oder überhaupt herzustellen. In Syrien gab es jahrelang überhaupt keine Zivilgesellschaft, die erst entstanden ist während der Revolution im Jahr 2011, im Jahr 2012. Dort sind Komitees entstanden, kleine Gruppen in verschiedenen Städten, die Proteste organisiert haben. Und jetzt, wo es eigentlich für diese Proteste nicht mehr die Option gibt, das ganze Land zu verändern, das große Syrien zu verändern, konzentrieren sie sich oft auf lokale Aufgaben, bauen lokale Zeitungsprojekte auf oder Jugendzentren oder bringen Zeitschriften für Kinder heraus oder arbeiten mit Flüchtlingen oder mit traumatisierten Personen, um denen auf dieser Basis zu helfen, in Syrien überleben zu können und quasi mit Zukunftsprojekten schon darüber hinaus zu planen, was eigentlich passiert, wenn die militärische Auseinandersetzung dort mal ein Ende hat.
Aber wie können Sie denn mitten in diesen Wirren des Bürgerkriegs unterscheiden, wer unterstützt unterstützenswert ist und wer nicht?
Wir arbeiten seit Ende 2011 mit diesen Komitees zusammen. Wir haben viele von den Menschen persönlich kennengelernt oder pflegen einen sehr intensiven Austausch über soziale Medien mit denen. Wir haben vorher mit Partnernetzwerken zusammengearbeitet, deren politische Situation, deren politische Stellung und Position wir sehr gut einschätzen konnten und haben mit denen gemeinsam überlegt, was Projekte wären, die notwendig sind, um sie umzusetzen. Es ist so, dass wir relativ großes Vertrauen da rein haben können, wie diese Leute agieren, was sie vorhaben, weil sie häufig vor dem Hintergrund einer idealistischen, einer sehr aufopfernden Position heraus sich überhaupt in die Lage begeben, um teilweise unter Lebensgefahr weiter diese Projekte zu verwirklichen. Und wer so ein Risiko eingeht, da können wir uns ganz sicher sein, der wird nicht einfach von einem Tag auf den anderen die Position wechseln und sich beispielsweise dem radikalen Islam anhängen.
Aber Adopt the Revolution schickt zur Unterstützung ja auch Geld nach Syrien. Wie können Sie denn verhindern, dass mit dem Geld Waffen gekauft werden?
Zum einen, wie ich gerade schon beschrieben habe, arbeiten wir mit bestimmten Gruppen zusammen, die wir kennen, die wir einschätzen können. Und zum anderen lassen wir uns natürlich auch von den Projekten vor Ort über Belege nachweisen, wofür die Gelder ausgegeben wurden. Und wir haben auch ein groß genuges Netzwerk inzwischen, sodass wir sicher gehen können, dass andere Gruppen, die ja in der Region aktiv sind, auch mitbekommen, welche Projekte sich wie entwickeln. Das heißt, wenn wir irgendwohin Geld überweisen und diese Gelder verwendet werden, dann bekommen wir indirekt über andere bekannte Projekte auch ein Feedback darüber, ob dieses Geld wirksam eingesetzt worden ist oder nicht. Wenn es das nicht ist, das haben wir auch in der Vergangenheit schon machen müssen, allerdings ging es da eher nicht um den Waffenkauf, sondern eher um eine Fehlverwendung von Mitteln in kleineren Umfang, haben wir die Gelder auch zurückgefordert und auch zurückbekommen.
Für eine militärische Intervention der UN in Syrien ist ja eine Zustimmung Russlands im UN-Sicherheitsrat nötig. Bisher wollte Russland aber nicht zustimmen. Und dazu kommt, dass Russland sich momentan durch den Ukraine-Konflikt immer weiter auch vom Westen entfernt. Denken Sie, dadurch wird jetzt eine Zustimmung Russlands für eine militärische Intervention in Syrien noch unwahrscheinlicher?
Ich glaube, eine militärische Intervention in Syrien war eigentlich schon seit 2011 extrem unwahrscheinlich, denn Syrien hat eine relativ starke Armee. Das heißt, jede militärische Intervention müsste gegen eine sehr starke Armee vorgehen, auf eine relativ massive Gegenwehr stoßen und hätte dann das Problem, auch die Leute für sich gewinnen zu müssen. Das heißt, es ist für eigentlich jede externe Kraft nur schwer möglich, tatsächlich nach Syrien zu intervenieren. Und ich glaube, dass es kaum jemanden gibt, der tatsächlich ein Interesse hat, dort zu intervenieren. Aber trotzdem, dass es durch die Position Russlands nicht möglich sein wird, überhaupt eine UN-Zustimmung zu bekommen für eine Intervention.
Aber was für Alternativen gäbe es denn Ihrer Meinung nach zu einer militärischen Intervention?
Es gibt ganz wenige Optionen gerade nur in Syrien überhaupt noch. Die Lage ist ein Stück weit verzweifelt. Es gibt ein Machtgleichgewicht mit einem unterdrückerischen Regime, das sich auf den Küstenstreifen konzentriert, versucht dort seine Macht zu stabilisieren, gleichzeitig aber Kämpfe auch gegen die Zivilbevölkerung in anderen Gegenden führt. Es gibt dort keine einfache Lösung mehr. Ich glaube, das Einzige, was dazu führen kann, dass es in Syrien zu einer positiveren Situation kommt, ist, wenn es eine Veränderung des Gewaltumfelds kommt, wenn einfach Gewalt wieder viel stärker geächtet wird und viel mehr klar wird, dass Gewalt nicht die Lösung sein kann, um diesen Konflikt auszutragen. Und es ist tatsächlich nicht absehbar, wie das gerade herstellbar wäre, aber es kann eigentlich nur durch einen massiven Druck von außen auf das Assad-Regime passieren. Es kann nur passieren, wenn der Iran eingebunden wird als eine der Regionalkräfte, die das Assad-Regime stark unterstützen. Und wenn auch Russland anfängt anzuerkennen, dass es eine stärkere Beteiligung der Bevölkerung in Syrien braucht bei der Ausgestaltung der Demokratie in Syrien, die eben nicht so funktioniert wie bei der Wahl von Assad, dass offiziell alle wählen konnten und offiziell eine Wahlbeteiligung von über 70% erreicht wurde, aber gleichzeitig natürlich etwa 9 Millionen Menschen auf der Flucht sind, 2,8 Millionen von denen im Ausland, die anderen im Inland, die sich nicht als Wähler registrieren konnten, die also auch überhaupt nicht an Wahlen teilnehmen konnten.
Nach wie vor ist kein Ende im syrischen Bürgerkrieg absehbar und vor kurzem wurde Bashar al-Assad erneut zum syrischen Präsidenten vereidigt. Über die Lage in Syrien und wie es dort weitergehen wird, habe ich mit André Findt von Adopt the Revolution gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Findt.
Gerne.